Inos, ich würde heute gerne mit einem Thema hier in dem Podcast starten, das absolut nichts, nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Ist das okay?
Ich bin gespannt.
Mein Instagram ist voll, mein Twitter ist voll von einer Serie auf Amazon. Gefühlt alle finden sie lustig. Beste Sache seit langer Zeit. Ich habe drei Folgen gesehen. Ich bin nicht fassungslos, aber ich verstehe nicht, ob ich keinen Humor mehr habe oder die ganzen Leute keine mehr. Also es geht um LOL, Last One Laughing, die neue Witze-Serie, sage ich jetzt mal, von Bully Herbig mit unter anderem, wer ist dabei? Teddy Comedy.
Caroline Kebekus.
Caroline Kebekus ist dabei, Max Giermann ist dabei. Also schon ein paar Humorbrecher, sage ich jetzt mal. Das Prinzip ist einfach, es ist eigentlich wie Joko und Klaas aushalten, nicht lachen. Also man soll den anderen zum Lachen bringen und die Person, die lacht, fliegt halt irgendwann raus. Und es ist schon ganz unterhaltsam und vor allem Teddy ist sehr lustig, aber ansonsten ist es so viel Boomer-Humor. Da pupst eine so mit der Hand und macht es 2 Minuten und ich finde das nicht lustig und ich wollte mal dich fragen, hast du das gesehen und kannst mir irgendwie sagen, was los ist?
Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich genau das befürchtet habe, was du jetzt sagst. Vielleicht, also ich pass auf, ich mache den Vorschlag. Bis zur nächsten Folge Kopfkino gucke ich mir mal eine Episode an und dann geben wir uns mal 5 Minuten, entweder über dieses Format zu lästern oder eine hitzige Diskussion darüber zu gehen, wie denn dein Humorverständnis so schlecht sein kann.
Also es fängt stark an und dann lässt stark nach. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Es sind ja noch nicht alle Folgen draußen. Es sind 4 aktuell draußen. Ich habe 3 gesehen. Aber also ich wirklich, auch Leute, die deren Humor ich sehr schätze, wie zum Beispiel Eddie von Rocket Beans, falls du das hörst, Eddie No Front, der feiert das total. Und ich bin nur ein bisschen, naja, okay, aber gut, dann haben wir es angeteased, Leute. In 2 Wochen gibt's eine kleine Mini-Review zu dem Ding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfkino, dem Film, Serien und Laber-Podcast. Wie immer mit mir, dem Yannick, und wie immer immerer mit meinem Kumpanen Enos Rakumo.
Hallo.
Hi. Ich habe mal gesehen, ich habe mal in unser Instagram geschaut, Enos, wo ihr uns übrigens sehr gerne abonnieren dürft. Kopfkino-Podcast, so heißen wir. Da hat uns Hörerin Hanna geschrieben, dass sie die letzten Folgen schon gar nicht mehr richtig gehört hat. Da war ich erst so, hu, scheiße, was haben wir gemacht? War irgendwas falsch? Der Grund war aber, dass sie kein Disney Plus hat. Und wir in den letzten, glaube ich, 3 Folgen viel über Disney Plus Inhalte geredet haben, von WandaVision zu Marvel. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas.
Mandalorian.
Mandalorian. Das heißt, da haben wir sie nicht abgeholt. Aber mit dieser Folge wollen wir Sie und euch, die auch vielleicht ein bisschen gedacht haben, ah, es wäre ein bisschen zu viel Superhelden, zu viel Disney-Zeug, wir holen euch wieder ins Boot. Und wir reden heute über das Hausboot auf Netflix. Die Doku-Miniserie von Finn Kliman und Olli Schulz.
Das werden wir heute tun, das ist richtig. Wobei man auch sagen muss, Falcon and the Winter Soldier ist ja auch bald vorbei.
Ja,
Und ich
ich
habe
habe mir.
zumindest Redebedarf.
Bist du aktuell? Also mir fehlt noch eine Folge
Ich
gerade.
bin aktuell. Ja,
Okay.
guck dir die aktuellste Folge an. Das,
Ja, ich habe
ja,
schon
war gut.
einiges gehört.
War gut.
Okay, dann freue ich mich. Ja, können wir gerne machen.
Sorry, Hannah, tut mir mega leid.
Irgendwann wird es doch eine Felgenfolge geben, natürlich. Aber heute geht es um das Hausboot. Und wir haben wie immer euch vorab auf Instagram ein paar Fragen gestellt, um mal so ein gewisses Gefühl zu bekommen von euch und auch euch natürlich mit ins. Ich mache den Gag noch ein paar Mal, um euch ins Boot zu holen. Und wollte natürlich erstmal wissen, wie viele von euch haben das überhaupt gesehen? Und da gibt es eine leichte Tendenz in Richtung, ja, wir haben es gesehen, zwar 57% haben es gesehen, 43% nein. Ich kann aber sagen, die 43%, die nein gesagt haben und jetzt gerade zuhören, ihr könnt heute trotzdem ruhig mithören. Also es gibt jetzt kein, ich finde, beim Hausboot kannst du nicht spoilern. Also ist es für mich kein Spoiler, wenn man sagt, am Ende steht das Hausboot.
Nur bei dem Thema jetzt nicht. Das wird ja auch relativ medienwirksam begleitet durch die Instagram-Accounts von den beiden oder durch Podcasts und Videos und so. Also Spoiler, das Hausboot steht und Finn Kliman und Olli Schulz haben sich nicht gegenseitig den Kopf
Ja,
eingeschlagen. Von
fast.
daher. Aber fast, aber dazu später mehr.
Gute Überleitung. Die nächste Frage war nämlich, seid ihr Team Olli Schulz, also diesem sentimentalen Liedermacher, bekannt auch vom Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann, oder seid ihr Team Finn Kliemann, dem Heimwerker-King, dem Alleskönner, auch Liedermacher? Und da ist es tatsächlich deutlicher. Ich würde mal gern von dir wissen, was du glaubst und welche Richtung das Pendel ausschlägt.
Ich glaube, also ich weiß nicht, aus meiner Bubble heraus würde ich natürlich sagen, dass die ganzen Fest- und Flauschig-Ultras alle wild Olli Schulz gekriegt haben. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir mal so angucke, wer unseren Podcast tatsächlich hört, aus meinem Freundeskreis ja, zumindest, sind das alles große Finn-Fans. Und deswegen glaube ich eher, dass Finn hier gewonnen hat.
Hat er auch mit 67%, also relativ deutlich. 33% für Olli, 67% für Finn. Und du hast das ganze Jahr im Vergleich zu mir relativ viel auch bei Fest und Flauschig mitverfolgt. Da haben sie auch viel drüber geredet. Und jetzt würde ich gerne mal erstens wissen, für wen entscheidest du dich? Und die zweite Frage, hat Fest und Flauschig ein bisschen deine Antwort jetzt beeinflusst?
Also ich muss ich einen von den beiden nehmen, frage ich mal sicher. So. Sonst hätte ich nämlich auf Option 3 Team Max ausgewichen.
Auch gut.
ja, also aufgrund von Fest und Flauschig bin ich natürlich eher so, ist mir Olli als Medienpersönlichkeit ein bisschen näher, weil ich jetzt Finn Kliemann auch nicht so verfolge, weder durch seine YouTube-Videos noch durch seine Musik. Also nicht, weil ich den nicht mag oder so, einfach hatte bisher noch irgendwie nicht die Gelegenheit dazu oder großes Interesse. Genau, deswegen würde ich mich jetzt eher Team Olli Schulz zuordnen, einfach weil ich mit Olli Schulz begegnet mir in meinem Alltag so mehr.
Okay.
Und deswegen jetzt nicht unbedingt aus Sympathiegründen immer. Dazu kommen wir auch nochmal, aber ja, wie ist es bei dir?
Ich bin auch ein großer Olli Schulz-Fan, schon seit er bei Neo Paradise als Sidekick von Joko und Klaas vertreten ist. Das ist einfach ehrlich. Charles Schukowski gibt einen aus. Guck dir das mal auf YouTube, Charles Schulz. Nee, wie heißt er? Charles, und wie ist der zweite, wie ist der Nachname?
Schulzkowski, so, oder nicht?
Genau.
Ich bin mir nicht
der
ganz sicher.
Der trinkt und bepöbelt Promis. Herrlich. Ich bin aber Team Finn, zumindest was die Doku angeht, denn Olli hat mich da sehr oft sehr abgeschreckt. Aber auch dazu kommen wir später. Kommen wir zur letzten Frage aus der Community und dann gehen wir auch schon rüber in den Hauptteil. Und zwar ist es ja so eine Mini-Doku-Serie, und gefühlt nehmen Miniserien immer mehr zu, das heißt, es gibt immer mehr. Und wir haben euch gefragt, steht ihr eher auf Miniserien, also kürzere Serien, 8-9 Folgen und dann ist finito? Oder seid ihr eher Fan von doch den klassischen langen Serien? Und da war es relativ knapp, aber es war 59% für lange Serien und 41% Miniserien. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, weil zumindest ist es wahrscheinlich, wie man soll, nicht von sich auf andere schließen. Ich bin eher bei Miniserien, weil Zeitgründe natürlich, weil man hat einfach, man kann so ein Ding mal an einem Wochenende weghauen und ist dann fertig. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Desperate Housewives angefangen auf Disney Plus. Es hat 8 Staffeln mit jeweils 24 Folgen pro Staffel und jede Folge eine Laufzeit von 50 Minuten. Das ist eine lange Zeit. Und bei einer Miniserie hast du halt einen längeren Film, sage ich jetzt mal, aber dann ist es halt auch fertig.
Ja, das stimmt. Also erstmal, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, ich glaube, wir haben auch eine Folge zu Miniserien bzw. Limited Series gemacht. Die könnt ihr euch gerne noch mal anhören, so schamlose Selbstpromo hier. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, momentan tendiere ich auch zu Miniserien und ich muss tatsächlich auch sagen, zu meiner Überraschung stelle ich fest, dass ich dieses pro Woche eine neue Folge Modell auch immer attraktiver finde.
Ja.
Ich finde das irgendwie geil. Man hat nicht den Druck, man muss sofort 6 Folgen am Stück gucken, sonst kann man gar nicht mehr ins Internet gehen, weil man übergespoilert wird. Und du weißt, okay, ich setze mich jetzt am Freitag hin. Da habe ich meine Folge Falcon and the Winter Soldier und meine Folge Love, Victor. Und dann habe ich erstmal eine Woche wieder Ruhe, kann andere Sachen machen. Ja. Das finde ich irgendwie angenehm.
Ja, ist tatsächlich. Aber ich glaube sogar, das mit diesem wöchentlicher Folge ist sogar noch ein größeres Thema, weil ich das Gefühl habe, dass das Disney jetzt sehr publik macht und ich glaube, dass viele nachziehen werden. Kann ich mir sehr gut
Netflix
vorstellen.
Netflix hat das ja auch bei, vor allem bei den Reality-TV-Formaten, die sie letztes Jahr, glaube ich, gestartet haben, haben sie das ja auch. Und es ist natürlich auch einfach clever, so aus so einer Produktionssicht. Da musst du nicht alles auf einmal raushauen und dann direkt loslegen, wieder mit weiterproduzieren. Hast einfach genau. Ein bisschen mehr Zeit. So,
Und du generierst auch eine Spannung zwischen den Folgen, gerade bei WandaVision, was da für Theorien gesponnen wurden in dieser Woche. Ich glaube, hättest du das an einem Rutsch durchgeguckt, dann wäre das gar nicht, hättest du gar nicht so viel Zeit gehabt, sag ich jetzt mal.
Der Impact wäre da nicht so groß gewesen, das stimmt.
Ja. Okay, wunderbar. Dann haben wir die Fragen abgehakt und jetzt gehen wir mal direkt in den großen Teil über das Hausboot. Und ich überlasse den ersten Teil, Zusammenfassung des Ganzen, kannst du aber auch kurz sagen, lasse ich sehr gerne dir.
Ja, das Hausboot, eine Netflix-Doku-Serie, in der es darum geht, wie Olli Schulz und Finn Kliemann sich gemeinsam das wirklich sehr ramponierte Hausboot von dem verstorbenen Günter Gabriel gekauft haben und das zu einem Ort gemacht haben, an dem Kreative und Musiker zusammenkommen können und kreativ sein können. Ja. Das war so die Leitgabe. Also es verfolgt praktisch im Grunde so ein bisschen dieses Herzensprojekt der beiden. 4 Episoden, ich glaube immer so zwischen 40 und 60 Minuten, wenn nicht sogar noch einen Ticken kürzer. Die Regie hat Regina Schlatter, heißt sie, glaube ich, geführt. Und ja, Cast gibt es nicht großartig was zu sagen, haben halt Olli, Finn und noch natürlich ganz wichtig, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, den Bauleiter Max. Und die drei stehen so ein bisschen im Fokus dieser Doku-Serie.
Der wahre Held, sagen wir mal. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang um heißen Brei rum, sondern stellen einfach mal die offensichtlichste Frage, wie fandst du denn die Doku?
Ich fand die Doku an sich, fand ich so gut. Ich fand es schön, dass das so kurz und knackig war irgendwie. Also es war jetzt nicht so ein 12-Folgen-Projekt. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel dazu gelernt, wenn es so um Bootrestaurierung und sowas geht.
Wir könnten uns jetzt nicht hinstellen und ein Boot bauen. Das ist, glaube ich, ja.
Ich weiß auf jeden Fall, dass das sehr schwierig ist, ein Boot zu restaurieren. Das habe ich mitgenommen. Nee, also ich fand diesen Einblick in diesen kreativen Prozess sehr spannend und wenn man jetzt dieses große Wort in den Mund nehmen möchte, fand ich es an sich auch eine sehr interessante und ungeschönte Charakterstudie, so ein bisschen, weil man so sieht, wie zwei Menschen, die glaube ich schon sehr charakterstark sind, zusammenarbeiten, aufeinander prallen, manchmal auch gegeneinander arbeiten, so ein bisschen. Und das waren so Themen, die kennt man, glaube ich, auch. So dieses Herzensprojekt durchziehen, wann hört man auf, wann macht man weiter. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant, dass an diesem Beispiel, was man ja irgendwie, oder ich zumindest, ich fest und flauschig schon so lange mitverfolgt habe, das in dieser Doku-Form mal so jetzt zu sehen.
Ja, also ich habe das Ganze ja nicht so wie du wöchentlich verfolgt über den Podcast, aber auch nicht sonderlich über die Insta-Stories von den beiden. Ich habe das anfangs mitbekommen, so ein bisschen, dass der Olli Schulz da eben in der Bild gelesen hat, Günter Gabriels Hausboot wird verkauft und er hat zugeschlagen, hat halt eben Finn mit ins Boot geholt, weil er ihn kannte bzw. wusste, dass es so ein Typ ist, der anpackt, der irgendwie Bock auf so eine Sache hat, auf sowas Kreatives. Ich glaube, die beiden mochten sich auch und ansonsten wusste ich nicht mehr viel davon und habe dann irgendwie in einem Freitag gesagt, komm, jetzt schauen wir das Ding mal durch. Und ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man ein Ding an einem Tag, Abend fertig schaut. Und das war's so. Ich habe an dem Abend eben mit ein paar Bierchen alle vier Folgen mal weggehauen. Habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt. Ich fand es sau unterhaltsam. Auch aus genau dem Grund, auch den du gesagt hast, weil es so eine Art Charakterstudie ist. Da treffen zwei Alpha-Tiere aufeinander irgendwie. Der eine sturköpfiger als der andere. Der eine mit deren Macken, der andere mit den anderen Macken. Und die treffen aufeinander, haben ein gigantisches Projekt, haben davor auch, glaube ich, das ein bisschen unterschätzt, was das alles so bedeutet. Mhm. Und kommen da manchmal an ihre Grenzen. Und ich fand es halt gerade so schön von der Doku, dass auch die Streitereien irgendwie nicht ausgeblendet werden, sondern sie werden gezeigt und es wird auch WhatsApp-Verläufe werden gezeigt, wo man schon gemerkt hat, da ging es zur Sache. Es ging viel um Geld und Geld war ein Riesenthema zwischen den beiden. Man hat auch irgendwann teilweise gemerkt, Olli kommt eigentlich gar nicht mehr zum Hausboot, während der Finn und vor allem Max, der Bauleiter, Max, der Bauleiter, dass die eigentlich gerade die meiste Arbeit machen. Und das hätten wahrscheinlich vielleicht andere Dokus und vielleicht auch andere Charaktere gesagt, komm, nee, wollen wir nicht, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, schneiden wir raus. Und deswegen fand ich es ganz cool. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich bin eine absolute Niete, was Möbel, was Bauen,
Ja,
was
das stimmt.
Handwerk. Also da gibt es eine Geschichte, war ich mit Enos im Ikea,
Oh
um
Mann.
mir ein Regal zu holen. So ein Billigregal heißt das, glaube ich.
Ja.
Und er hat es für mich zusammengebaut. Ich saß daneben, Enos musste zu mir in meinem kleinen WG-Zimmer. Und haben wir das schön, hat er das schön zusammengebaut. So schlecht war ich. Ich habe mir jetzt aktuell mal ein Dings geholt, einen Akkuschrauber. Und
Krass.
ich bin 26. Naja, jeder hat so seine Dinger. Auf jeden Fall, um den Bogen zu schließen, obwohl ich so eine Niete bin, finde ich es ultra interessant, Leuten zuzuschauen, wie sie was umbauen, wie sie
Ja,
was irgendwie
mega.
anpacken, so eine Vision haben. Auch wenn Leute irgendwie zum Beispiel mit einem Van eine Weltreise machen und den Van komplett umbauen. Ich finde das, da, dann denke ich mir, zeigt mir eine Stunde lang nur, wie ihr diesen Van umgebaut habt. Und jetzt habe ich viel geredet, aber das sind so die Punkte, die mir echt Spaß gemacht haben. Ich kann auch nicht so richtig objektiv sein, weil ich das jetzt auch nicht so angeguckt habe mit einem, so, was ist denn jetzt hier schlecht an der Doku, sondern ich habe mich berieseln lassen und ich wollte mich unterhalten lassen und das hat die Doku zu 100% geschafft.
Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Also ich meine, nicht jede Doku hat ja so den Effekt oder will den Effekt haben, dass man am Ende komplett zerstört auf der Couch liegt und denkt, die Welt ist so schlecht. Ich glaube, was sie mit dieser Doku erreichen wollten oder dieser Doku-Serie, war einfach für alle, die es so mitbekommen haben und natürlich auch für sich selbst so ein bisschen so ein Zeitdokument zu schaffen. Wie so ein Videotagebuch darüber, was da alles so passiert ist und wie das so gelaufen ist. Und das haben sie, finde ich, auch gut gemacht. Also ich glaube, wenn man da in 50 Jahren, also wenn ich jetzt Olli Schulz wäre und in 50 Jahren darauf zurückgucke, denke ich mir, ach, irgendwie war das ja schon eine ganz lustige Zeit.
Ja, ich hätte nur tatsächlich ein bisschen mehr von Max gesehen, weil es war so eine Szene am Ende, die mir so ein bisschen blöd aufgestoßen ist. Und zwar, als sie dann auf dem fertigen Boot stehen und anstoßen und alle sind da. Und sie natürlich im Mittelpunkt, klar, sie haben das Projekt initiiert und auf der Seite stand irgendwie so ein bisschen verloren der Max. Und eigentlich jeder der Beteiligten weiß, dass er dafür zuständig ist, dass das Ganze irgendwie überhaupt funktioniert hat. Und das fand ich so ein bisschen schade. Dafür kann die Doku jetzt nichts. Dafür können aber halt Finn und Olli was. Und das war so ein bisschen, am Ende dachte ich mir, okay, wir haben jetzt die ganzen 4 Folgen gesehen. Ihr seid zwei Hitzköpfe. Ihr ärgert euch, ihr kabbelt euch. Aber die wahre Leistung liegt ja nicht bei euch, nur weil ihr es gekauft habt und es Geld gibt, sondern bei demjenigen, der es umsetzt. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Würdigung gewünscht, sage ich jetzt mal.
Ja, also da kann man natürlich jetzt nur mutmaßen, warum er dann nur so an der Seite stand. Also im Endeffekt waren wir nicht mit dabei bei dem Projekt. Aber das ist auch eigentlich mein einziger Kritikpunkt, dass ich finde, dass die Doku sehr, sehr doll immer nur bei Olli und Finn bleibt. Also natürlich, die meisten Leute werden die Doku gucken wegen Olli und oder Finn. Aber ich hätte mir gewünscht, einfach noch so ein bisschen mehr die Stimmen der HelferInnen irgendwie da noch mit aufzunehmen in diese Doku. Also meistens bekommt man diese Stimmen nämlich nur zu hören, bevor irgendwie gerade ein großer Streit losbricht. Und dann irgendwie nicht mehr. Und diese HelferInnen, das haben Olli und Finn ja selbst auch gesagt, die sind irgendwie der Grund, warum das ganze Projekt so umgesetzt werden konnte, wie es umgesetzt wurde im Endeffekt, und dass es halt kein kompletter Reinfall war. Und dafür hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass man die Leute, die ja auch wirklich alle irgendwie nur Freunde waren oder Leute, die man so gerade mit Mühe noch engagieren konnte, dazugekommen sind, die hätten irgendwie einfach, finde ich, ein bisschen mehr Rampenlicht und ein bisschen mehr Screentime verdient
Ja.
auch.
Ich finde es auch ganz lustig eigentlich, ist der erste Film von Finn Kliman, beziehungsweise über Finn Kliman, war ja eigentlich so ein bisschen der Entstehungsprozess seines Albums, seines ersten. Und so wie ich es mitbekommen habe, hat er das Ganze auch Netflix angeboten. Die wollten es aber nicht. Dann hat das Join angeboten, beziehungsweise Join wird wahrscheinlich auch auf ihn zugekommen sein. Und das war ja ein relativ großer Erfolg, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, Netflix hat zum Nachhinein gedacht, so, ich glaube, wir haben den ein bisschen
Ja,
unterschätzt. Ich
fuck.
glaube, der hat schon irgendwie so eine Fanbase, die guckt halt einfach das, was er macht, weil er halt einfach ein interessanter Typ, ein interessanter Type ist. Und deswegen fand ich es dann interessant, dass es dann schlussendlich doch irgendwie noch eine Zusammenarbeit geben wird. Und ich denke, das wird auch nicht die letzte sein, ehrlich gesagt. Denke ich mal.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich weiß nicht, wie es beim Klimansland aussieht, wie lange Funk da noch
Nicht
Geld für
mehr.
gibt, ob die da noch.
Das ist
Ach
das ist der
so, ja gut,
Vertrag,
ja dann.
beziehungsweise ich glaube, boah, das ist jetzt wieder viel Halbwissen, aber meines Wissens hat Finn gemeint, hat jetzt den Vertrag auslaufen lassen, weil es halt schon ein großes Commitment ist. Er muss ja da und da das abliefern für das Geld, was er bekommt, damit Funk das Ganze finanziert. Und er wollte es, glaube ich, wieder ein bisschen unabhängiger machen, ein bisschen mehr Freestyle. Deswegen ist
Ja,
Klimans
dann.
Land und Funk, wie ich finde, leider Geschichte, aber das man sieht ja trotzdem noch viel von ihm.
Ja, das glaube ich auch, dass der nicht verschwinden wird. Dafür ist er viel zu umtriebig. Der wird wahrscheinlich noch mit dem Skateboard irgendwie durch die Gegend cruisen, wenn
Ja.
er 80 ist und irgendwelche
Ich
krassen
fühle mich
Projekte
immer so ein
machen.
bisschen, also so eine Mischung aus, boah, ich bin irgendwie schon eifersüchtig auf seine Energie und sein Können auch ein bisschen, wobei er einfach auf vieles einfach ausprobiert. Und deswegen ist es eine Mischung aus Demotivation, aber gleichzeitig auch Motivation irgendwie, weil ich mega Bock habe, einfach mal was zu machen und alles.
Zu
Und
machen.
das hat auch die Doku wieder geschafft. Das kann er einfach.
Ja, was die Doku bei mir so ein bisschen geschafft hat, also das hat die Doku, die Finn und Olli hat die Doku für mich sehr, was weiß ich, so vermenschlicht. Also die waren für mich sowieso jetzt nicht so auf so einem krassen Star-Podest wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche US-SängerInnen oder so, keine Ahnung. Aber dadurch, dass die Doku halt so ungeschönt zeigt, wenn die halt auch einfach mal Kacke sind und so überheblich und egoistisch, hat das die für mich sehr menschlich gemacht. Das fand ich auch sehr cool. Und das hat auch dazu geführt, dass ich oft mal gedacht habe, so, boah, ja, aber du laberst gerade echt komplette Scheiße. Beide. Und das fand ich irgendwie schön, dass sie dann nicht so als Heilsbringer irgendwie dargestellt werden, die immer dabei sind, immer
Ja,
mithelfen und dass man sieht, ja, irgendwie machen die auch
das
manchmal
stimmt.
nichts oder machen auch manchmal dumme Sachen. Das hat mir gut gefallen. Und Olli hatte auch in einer der letzten Folgen Fest und Flauschig auch nochmal angesprochen, weil wohl viele Leute sich beschwert haben, dass nicht so viele Frauen zu sehen sind in dieser Doku. Und hat dann auch nochmal so gesagt, dass sie auf die Schnelle teilweise halt keine Frauen gefunden haben, die jetzt irgendwie so mitgeholfen haben, zum Beispiel beim Schweißen oder sowas, dass sie da irgendwie niemanden hatten und sich dann auch nochmal st stark dafür gemacht, dass zum Beispiel diese Innenarchitektin ja auch gefeatured wurde oder Finns Freundin, wie heißt sie nochmal? Franzi, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und dass die Regie ja auch von einer Frau umgesetzt wurde und dass ich bin auch so weit, ihm dazu glauben, dass er sagt, okay, das ist alles mega übers Knie gebrochen und die haben da auf die Schnelle einfach keiner gefunden und haben einfach die ersten Menschen genommen, die sich da angeboten haben. Aber ich hätte es auch im Endeffekt schön gefunden, wenn man vielleicht ein bisschen mehr von der Innenarchitektin gesehen hätte oder ein bisschen mehr von Finns Freundin oder so. Glaube aber nicht, dass das irgendwie eine bewusste Entscheidung von denen war. Und wie gesagt, glaub Olli, dass da auch, wenn er da sagt, auf die Schnelle haben sie einfach nicht die entsprechenden Frauen da gefunden. Das nur noch als kleine Randnotiz, mit der ich mich hoffentlich nicht ins Aus manövriert habe. Aber ich habe gedacht, es ist ganz interessant, das hier noch mitzuerzählen.
Ist interessant, weil ich ja mit Fest und Flauschig nicht mehr viel am Hut habe. Ich finde es krass, dass es immer noch dann ein Thema ist, gerade
Ich hänge auch ein
bei
bisschen
Fest und Flauschig,
hinterher.
sage ich jetzt mal. Ja, okay. Brauchst mal wieder so einen langen Sommer wie in zu
Ja.
Uni-Zeiten, wo du in 3, 4 Wochen 60
Das war
Folgen dann
krass.
hörst. Das war verrückt. Ja, das war unsere kleine, aber feine Meinung zu Das Hausboot. Bin mal gespannt, wie ihr, wenn ihr sie geschaut habt, die Doku, wie ihr sie fandet, ob ihr uns zustimmt oder auch andere Meinung seid, die viel besser fandet oder viel schlechter und noch Kritikpunkte habt, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Schreibt uns da gerne entweder eine DM oder unter das Posting, das wieder regulär gepostet wird. Ansonsten wollen wir die sehr knackige Folge heute beenden mit jeweils einem Doku-Tipp. Das heißt, jeder hatte die Aufgabe, sich eine Doku rauszusuchen. Nicht fünf, nicht vier, nicht drei, nicht zwei, sondern eine Doku. Und die werde ich jetzt auch ein bisschen auf den Weg mitgeben, falls ihr Dokus mögt. Und ich überlasse gerne dir den
Ja,
Vortritt.
gut, dass du das jetzt nochmal so unterstreichst. Ich habe nämlich überlegt, ob ich zwei Dokus reinnehmen soll, habe mich dann aber für eine entschieden. Sag aber so viel, auf Netflix gibt es viele gute Sachen, schaut euch da mal um. Und natürlich auch bei Amazon Prime bestimmt ein paar, wenn ihr Glück habt.
Bestimmt. Doch, meine gibt es auf Amazon
spannend.
Prime.
Ein guter Teaser.
Siehste.
Nee, aber die Doku, die ich mitgebracht habe, die ist vom letzten Jahr und die heißt Disclosure, Hollywoods Bild von Transgender. Das ist wieder irgendwie so ein blöder deutscher Titel, finde ich. Aber im Englischen ist er auch sehr sperrig. Und wie der Name schon sagt, erzählt die Doku von der Geschichte von Transgender-Menschen oder Transsexuellen im Film und Fernsehen. Von ganz früher, also wirklich den Anfängen von Film und Fernsehen bis heute. Und ich fand die Doku aus zwei Gründen oder aus drei Gründen sehr cool. Zum einen ist das, glaube ich, ein Thema, über das man nicht so viel stolpert unbedingt, wenn man sich nicht damit beschäftigen will. Und deswegen war die Doku für mich zum Teil auch sehr augenöffnend und lehrreich und natürlich auch ein bisschen frustrierend und traurig. Ich fand es sehr gut, dass man halt auch wirklich irgendwie Transmenschen von ihren Erfahrungen hat berichten lassen und von ihrem Wissen. Also da hat sich nicht irgendwie jemand hingestellt, der gar nicht so mit dem Thema was zu tun hat. Alle hatten wirklich Ahnung, entweder weil sie es selbst durchlebt haben oder eben weil sie sich auf einer wissenschaftlichen Ebene zum Beispiel damit beschäftigen. Da hat zum Beispiel Laverne Cox gesprochen, die ja bei Orange is the New Black super bekannt geworden ist. Lily Wachowski, also eine von den Wachowski-Schwestern, die man ja von Matrix auch kennt. Elliot Fletcher und MJ Rodriguez, um nur ein paar Namen zu droppen. Und ich fand es halt schön, dass Leute, die auch wirklich die wirklich was geschafft haben und Leute, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, da über ihre Erfahrungen geredet haben. Und die Doku hat aber auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft so gemacht, so dass man erstmal, dass es diese Doku überhaupt gibt, die hätte es vor 20 Jahren bestimmt nicht gegeben, so in dieser Form. Und dass man merkt, okay, diese Menschen kommen langsam dahin, dass sie oder sie sind da, dass sie ein Selbstbewusstsein haben und ihren Platz am Tisch einfordern und das ist mega cool. Und dass sich da auch wirklich was bewegt in Hollywood und im Filmmarkt. Und ja, einfach weil die so lehrreich waren, so spannend, würde ich euch die Doku Disclosure, Hollywoods Bild von Transgender, sehr, sehr ans Herz legen.
Vielen lieben Dank dafür. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Dokus, kann ich schon mal sagen. Aber das ist ja auch gut. Mein Doku-Tipp gibt es auf Amazon Prime. Ist eine relativ aktuelle Doku. Ist jetzt nicht die beste Doku, die ich je gesehen habe, aber ist eine, die mir jetzt auch lange im Gedächtnis geblieben ist. Die heißt Bild macht Deutschland?
Na.
Fragezeichen. Eine Doku, über die sehr, sehr stark kontrovers diskutiert wird, meiner Meinung nach auch völlig zu
Ja.
Recht, denn da gibt es
Ja.
gravierende Mängel, aber auch Faszinierendes zu sehen. Kurz im Hintergrund, es geht um die Bild-Zeitung, jeder kennt sie. Es gab aber nie so einen Einblick, wie die wirklich arbeiten. Und vor allem für mich als Medienschaffenden, der auch das viel während des Studiums ein bisschen angeschaut hat, konsumiert hat. Und immer eigentlich so ein klares Bild hatte, das dann ein bisschen aufgeweicht wurde, wieder verhärtet wurde. Immer so ein bisschen, ich bin immer so im Zwiegespalt bei der Bild. Einerseits ist da eine große Verachtung, ich sag's mal so. Andererseits fasziniert mich das schon, was die oftmals machen und wie schnell die sind und was auch immer. Und deswegen habe ich mir die angeguckt, die 7 Folgen. Und es ist faszinierend, es ist unfassbar faszinierend zu sehen, wie die arbeiten. Es ist aber auf der anderen Seite sehr unerträglich, es anzuschauen, weil da die Macho-Männer rumsitzen, Julian Reichelt als Chef in seinem Büro mit den 1000 Fluppen, mit dem Alkohol,
Ja.
der rumsteht und der halt einfach sich freut, wenn er mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine da irgendwie so eine Zigarette rauchen kann. Es ist nicht meine Welt. Aber gerade, ich glaube, für alle Leute, die irgendwie sich für Journalismus interessieren, ist es schon echt spannend. Was der Doku fehlt, ist ganz klar kritische Stimmen. Und das ist halt gravierend für eine Doku, die das zeigt irgendwie. Man hat immer mal wieder so Podcast-Einspieler gehabt von Sada Sumuncu, der großer Bildkritiker ist. Und ab und zu mal Lars Klingbeil von der SPD, der Generalsekretär von der SPD, der auch sich oftmals kritisch äußert. Ansonsten hat immer in jeder Szene ein Bildredakteur, eine Bildredakteurin das letzte Wort. Und das ist halt das Schlimme, weil egal, was für eine Kritik dann kommt von Lars Klingbeil, am Ende, die können alle gut reden, alle wortgewandt, erzählen die dir das Blaue vom Himmel und du sitzt am Ende da und denkst, stimmt, haben sie eigentlich recht. Und das ist der Fehler. Und das ist der Fehler, weil ich glaube, wenn man sich nicht so gut auskennt mit der Geschichte der Bild, ist dann die Gefahr groß, dass man irgendwie schlussendlich rausgeht und Bildfan ist. Kann man natürlich sein, ist mir auch Schnuppe, finde ich, aber hat die Doku echt verpasst, eine gute Doku zu einer wirklich guten Doku zu machen.
Ja, finde ich spannend, den Tipp. Ich habe das auch mit meinem Mitbewohner zusammengeschaut. Habe aber im Grunde denselben Kritikpunkt wie du. Also ich finde auch, dass diese einordnende Stimme da komplett fehlt. So, für uns, die das ja auch irgendwie studiert haben auf eine Art und die jetzt auch in den Medien tätig sind, wir haben halt das Glück, dass wir da so ein bisschen Hintergrundwissen haben und dann vielleicht Sachen einordnen können aus unserem Wissensschatz und unserem. Okay.
Bei mir oder bei dir?
Bei mir. Bei uns.
Ja, nicht
Hey!
Ruhestand, gell?
Da geht's ab. Und wir fahren weg. Alles gut.
Bei mir in der Straße hier ist übrigens auch, glaube ich, Feuerwehr plus Polizei. Das heißt, wenn irgendwas passiert, irgendwo hier, wo ich wohne, ich bekomme es mit. Ich kann
Wir
dir
haben
mal
es auf
sagen,
Band.
da ist was. Gebrannt, Unfall, was auch immer. Naja, sorry.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass wir das aufgrund unseres Wissensstands ja vielleicht noch ein bisschen einordnen können, das aber halt super blöd ist, wenn man dieses Wissen nicht hat und dann einfach alles für bare Münze nimmt. Zudem hatte die Bild, glaube ich, auch noch irgendwie ein Vetorecht
Echt?
für gewisse Dinge. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber in irgendeiner Weise hatten die ein Vetorecht, glaube ich. Was ja natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Und ja, also ich fand es auch aus den gleichen Gründen wie du interessant, weil ich einfach, weil man einfach mal einen wirklichen. Oder was heißt einen wirklichen? Einen von der Bild approveden Einblick in die Doku, in ihre Arbeitswelt bekommt. Aber da ist noch viel, viel Luft nach oben gewesen.
Und mit dem Hintergrundwissen könnt ihr euch die gerne angucken oder guckt Disclosure an. Der Tipp von Enos, ich glaube, bei den beiden macht ihr nichts falsch. Oder ihr guckt das Hausboot nochmal. Könnt ihr natürlich auch machen. Wie auch immer. Jetzt sind wir schon am Ende. Ich glaube, so kurz waren wir noch nie.
Ja, da bleibt auch
Hatten wir
gar
eigentlich mal
nicht.
versprochen
Hatten wir
vor ein paar
versprochen,
Wochen.
haben wir drauf geschissen. Bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass, wenn ihr euch für eine schriftliche Kritik von Das Hausboot interessiert, habe ich dazu auch was bei 4001 geschrieben. Ja, da könnt ihr gerne
4001 ist
mal.
was, für alle, die es nicht wissen.
4001 sind die unsere netten KollegInnen, bei denen wir auch immer wieder was veröffentlichen. Im Podcast-Bereich sind sie jetzt als Flix und fertig zu finden. Da kann ich euch sehr das Filmduell Blade Runner versus Blade Runner 2049 empfehlen. Das ist wirklich super, super spannend und schön geworden. Genau, und auf der Website 4001 findet ihr die Kritik zu Das Hausboot. Und ja,
Abonniert uns
es
gerne überall,
abonniert
gerne bei
uns.
Spotify, bei Deezer, bei wo
Google
auch immer,
Podcast
wo, genau, wo
und so
auch
weiter und
immer
so fort.
und so weiter. Vor allem auf Letterboxd, dem Filmtagebuch, wo wir unsere Filme reintragen oder auf Instagram. Da seid ihr immer Teil vom Podcast, denn ihr seid cool. Und
Genau.
damit verlassen wir euch nur kurz. In 2 Wochen sind wir wieder da. Und
Genau.
quatschen ganz kurz über Last One Laughing. Mal gucken, wie Enos es findet. Ich bin
Erinnere mich
gespannt.
nochmal dran.
Ich schreibe dir.
Gut.
Euch einen schönen Abend oder Mittag oder morgen. Bis dann. Tschüssi.
Ciao.